Deezer Originals in Kooperation mit dem Stern.
Am 26. Juni war ja mein Unfall und ich war ja bis ich hier im UKB angekommen bin, ja doch relativ wach. Also ich bin ja auf der Ratemann schon wach geworden nach dem Unfall, direkt am Aufprall. Und ich wusste ja eigentlich schon, dass ich querschnittgelähmt bin. Also ich lag halt da und das Erste, was man macht, ist mal so abchecken, was geht, was fühlt man, ist alles da. Und ich hatte halt unten so krass Druck irgendwie um die Beine und um die Füße rum, dass ich die gebeten habe, meine Schuhe auszuziehen. Und dann im nächsten Moment sah ich meine Schuhe von der Bahn laufen. Und von da war mir klar, ich habe es gar nicht gemerkt. Das mit Laufen, das ist nicht mehr. Kurz vor Unfall war natürlich der Sport der Fokus überhaupt. Ich war auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020. Das ist bald die kommende Bahnrad-Weltmeisterschaft. Ich wollte meinen 12. WM-Titel feiern. Ich hatte auch Ziele, große Ziele. Und ich habe da alles gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Körper und ich seit langem wieder mal so richtig im Reinen sind. Ich war voll in mir, in der Mitte eigentlich. Es hat Spaß gemacht auch im Training und im Sport überhaupt, was gerade so mit mir abgeht. Also ich war in einer sehr, sehr, sehr guten Verfassung. Sehr, sehr körperlich, sehr gut. Und auch geistlich halt immer brutal da. Ich hätte so oder so irgendwann aufgehört. Und jetzt habe ich halt eher aufgehört.
Mana.
Für die 11-fache Weltmeisterin und 2-fache Olympiasiegerin ist es eigentlich ein Training wie jedes andere. Sie will Gas geben, befindet sich in Topform und hat die kommenden Olympischen Spiele in Tokio fest im Blick. Doch dieses Training im Sommer 2018 in Cottbus sollte ihr vorerst letztes bleiben. Sie kracht mit vollem Tempo mit einem Nachwuchsfahrer aus Holland zusammen. Regungslos liegt sie auf dem Boden und spürt sofort, sie, die erfolgreichste Bahnradathletin Deutschlands, wird nicht mehr laufen, nie wieder auf ein Rennrad steigen können. Sie ist gelähmt. Das ist die Geschichte von Christina.
Ich wusste ja eigentlich schon, dass ich querschnittgelähmt bin. Also vielleicht war das ja einfach auch gut, dass ich ja Sportlerin war, weil man als Sportler vielleicht anderen Zugang zum Körper hat, wie jetzt so ein Automatverbraucher, sage ich einfach. Und man dann einfach besser in den Körper hören kann. Und ich glaube, deswegen wusste ich von vornherein schon, was mit mir jetzt ist. Und vielleicht hat mich der Unfall 2009 auch schon vieles gelehrt. Und ich lag auf dem Boden, habe mir gedacht, jetzt wein bloß nicht wie ein Mädchen und bleib klar. Und ich habe einfach die Zeit genutzt, wo ich wusste, ich bin noch klar, um denen zu helfen, dass die mir in dem Moment, wo ich da lieg, einfach bestmöglich helfen können. Also ich dachte nur, Ruhe wahren, atmen, was muss aus meiner Sicht jetzt gemacht werden? Hab dann gesagt, der anrufen, da ist mein Zeug, das muss geklärt werden. Und als es dann so geklärt für mich war, ich den gesagt habe und nochmal mit Nachdruck gesagt habe, dachte ich, okay, und jetzt kann ich mich entspannen. Und jetzt kann ich endlich hoffen, dass mir ein Arzt kommt, mir eine Spritze gibt, dass ich mich hier ein bisschen entspannen kann. Der nächste Moment ist dann hier im Unfallkrankenhaus, wo ich dann endlich froh bin, in guten Händen zu sein, dass ich weiß, alles klar, ich habe es hierher geschafft. Hier sind gute Leute, die operieren mich jetzt, das passt. Ja, dann am Ende waren es dann 2 Tage später, wo ich aus dem ersten Koma wieder wach werde. Und ich weiß, dass Michael meine Lebensquelle da war. Und der Chefarzt Dr. Niedecken, der mir dann eigentlich die Theorie, die ich schon hatte, die Annahme, dass ich ab jetzt querschnittgelähmt bin, eigentlich nur bestätigt hat. Und für mich war das halt ja kein Schock, weil ich wusste es ja eigentlich schon. Das war nur eine Bestätigung.
Nochmal. Ich gebe hier den Impuls von unten. Und du bringst dich in die Strecke und die Aufrichtung. Ja, genau. So ist schön. Ja, und trotzdem bleibst du auch noch bei deinen Fersen. Ja, nicht verlieren. Ja.
Es hat natürlich auch lange gedauert, bis ich wieder gelernt habe, mobil zu werden. Und was ich auch verstehen musste, dass auch meine Wirbelsäule erstmal wieder zusammenwachsen muss, auch Zeit braucht, um zu regenerieren, bis ich anfangen konnte, mich mobil zu machen auch. Und das waren wirklich harte Wochen, weil ich körperlich auch total niedergeschlagen war. Also wirklich, ich war kaputt und extrem verletzt und habe auch Zeit gebraucht zu rehabilitieren wieder. Und dann liegst du dann da und wirst, dass die Haut keine Druckstellen bekommt, alle 4 Stunden gewendet im Bett. und liegst da und wartest einfach, dass jemand kommt und dich dreht, weil du nicht in der Lage warst, dich selber zu drehen. Und das ist schon wie ein Gefängnis. Und für mich, wenn du von 100 auf 0 gebremst wirst, von jetzt auf gleich, und drauf drin warst, einfach dich auf dem Spiel vorzubereiten, in einer richtig guten körperlichen Verfassung warst und dann auf einmal nichts mehr machen darfst, das war für mich die Hölle.
So, jetzt möchte ich, dass du deine Beine mal in die Richtung... Also du bleibst immer noch im Langsitz, aber jetzt hängen deine Füße da hinten mal runter.
Hinten? Also ja? Von der Bank runterhängen lassen?
Naja.
Und ich weiß ganz genau, dass bevor ich das erste Mal in Rollstuhlmobilisiert worden bin, ich gewusst habe, noch 2 Tage länger und ich hätte angefangen, das Bett niederzuschlagen, weil ich irgendwie, ich musste mich bewegen. Ich konnte nicht. Ich konnte aber nicht mehr einmal liegen bleiben, weil mich das wahnsinnig gemacht hat. Es gab einen Moment, da hat mich Michael im Bett unter das Fenster geschoben, dass ich mal irgendwie so das Gefühl von frischer Luft auf der Haut habe. Also das war Wahnsinn. Und das war eigentlich so eins der größten Kämpfe, die ich für mich tragen musste. Ganz normales Programm heute, genau. Also jetzt 2 Stunden Handbiken. Danach gehe ich rüber und mache halt so ein paar Übungen mit so einem kleinen Ball und Besenstock quasi. 1-2 Übungen noch am Gerät und dann ist nachher Therapie, Physiotherapie und bis Massage. Und dann nochmal schnell zum Bogenschießen, 2-3 Pfeilchen schießen und dann bin ich fertig für heute. Das ist nur so da am Frühs. Ich fange 9:30 Uhr meistens an, zwischen 9 und 9:30 Uhr und dann bin ich um 12, 13 Uhr fertig. Ich habe halt die ersten Wochen einfach für mich gebraucht auch, also wirklich für mich gebraucht. Und ich habe, denke ich, ich glaube erst nach 6 Wochen, so aus dem Dreh, das erste Mal mein Telefon erst wieder in der Hand gehabt. Also ich hatte überhaupt keine Lust, mal auf mein Telefon zu gucken und jemanden zu schreiben. Ich habe es von der Kraft nicht her gekonnt und es hat mich auch einfach gar nicht interessiert. Natürlich gab es einen engen Kreis, der involviert war, die da waren. Das waren nur eine Handvoll lesende Freunde plus meine engste Familie, die Kontakt zu mir hatten. Und ansonsten war überhaupt kein Kontakt in der Außenwelt, gar nicht, überhaupt nicht. Und mein Manager, der hat schon einen guten Job gemacht, dass da draußen alles abgeblockt worden ist, dass alle aufgeklärt worden sind, dass einfach sich nicht zu äußern ist, fertig, aus. Und ja, gab er da so 1-2, wo dann doch so ein bisschen Gemut was worden ist. Ich meine, am Ende gab es schon Leute, die gesagt haben, ich wäre tot, glaube ich. Irgendwie hat mir erzählt, als ich ins Krankenhaus gebracht worden bin, gab es ganz kurz ein Radiointerview, wo gesagt worden ist, dass ich gestorben bin und eine Stunde später dann nicht mehr. Und allein diese Spekulation ist einfach so frech eigentlich, wirklich, dass man in dem Moment einfach nicht die Privatsphäre einem gönnt und erstmal die Zeit gibt zu äußern. Und von daher war es schon gut. Und das Krankenhaus war auch informiert, dass die ganzen Schwestern und Ärzte, da gab es keine Interviews, kein gar nichts. Auch als ich dann schon ein bisschen fitter war und auch schon mal zu den Therapien selber gerollt bin, dann haben natürlich auch mit Patienten die Schwestern gefragt, ob das nun ich sei. Und selbst die durften das nicht sagen. Also man hat mir die Zeit, bis ich endlich mich geäußert hat, einfach wirklich gegeben und mich versucht, dann so gut wie es geht irgendwie zu schützen auch. Und ja, warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, war dann einfach so, dass ich überlegt habe, was mache ich jetzt mit mir? Und was kann ich das Gutes daraus irgendwie machen? Und am Anfang war halt so, dass ich halt die Zeit für mich im Versteck gebraucht habe und dann so nach und nach immer kam, als ich selber fitter wurde und dann natürlich auch mal mit anderen Patienten gesprochen habe, wie ist dir das passiert und was kannst du für einen Tipp geben, wenn ich jetzt erstmal reise, wie auch immer. Und dann kommen natürlich immer Rückfragen auch und ich musste immer ausweichen. Und es ist natürlich auch kein Gesprächsfluss, wenn man Informationen verlangt, aber keine zurückgibt. Oh nee, das weiß ich. Was meine Finger?
Das hat mich ja besonders belastet, weil das sind ja genau die Dinge, wo du sagst, Mensch, zu deinen Fahrschülern, da müsst ihr achten.
Ja, genau.
Und genau sowas ist mir passiert.
2009, das ist ja auch Ihr erster Unfall.
Genau, 2009. 20. Mai. 20. Mai 2009 war mein erster Unfall.
Dann bist du nach mir. Ich am 9. April und du 20. Mai. Auch deinen zweiten Unfall jetzt?
Nee, der zweite Unfall, der war am 26. Juni.
Ach so, der war ja jetzt erst, ja.
26. Juni, 11:30 Uhr, 12 Uhr, irgendwas. Ungefähr muss es gewesen sein.
Ja, aber du siehst...
Ich kann 3-mal Geburtstag feiern im Jahr.
Du kannst öfter Geburtstag feiern, ich bloß 2-mal.
Die Geschenke. Ich habe nie irgendwie Trauer gehabt, dass ich jetzt kacke ist oder scheiße ist oder dass irgendwie das Leben nicht mehr weitergeht. Also für mich war immer klar, okay, es ist jetzt anders, aber es geht halt weiter. Und natürlich gibt es Momente, wo man mal immer noch auch gibt es Momente, so meine schwarzen Momente, die ich nenne, wo man niedergeschlagen ist, aber eigentlich eher kurz frustriert bin, weil ich nicht gerade geduldig bin. Und wenn ich halt brauche, bis ich das Fenster zumachen kann und weil ich erst in den Rollstuhl muss, dann muss ich mir vielleicht einen Greifarm holen, weil ich da nicht rankomme und so. Und dann dauert das anstatt ein paar Sekunden, dauert es halt ein paar Minuten. Und das nervt mich halt wie Sau. Und ich habe auch lange nicht verstanden, dass ich halt erstmal wieder lernen muss, gewisse Bewegungen zu machen, dass meine Muskulatur sich auch wieder aufbauen muss und sowas, weil ich wollte halt Sachen halt direkt können und nicht erst halt in einem Monat. Und das sind eher die Momente, wo ich dann einfach so frustriert war, dass ich jetzt was nicht kann, was ich aber können möchte. Das ist vielleicht auch die größte Schwäche, die ich habe. Ja?
So, ich muss erstmal gucken, was hier los ist. Okay. Warum ist das denn so locker auf einmal? Also umsetzen ist das A und O in allen Lebenslagen. Und zwar so das Erste, was ich halt lernen musste quasi auch, weil das halt im Alltag auch Freiheit gibt. Autos umsetzen, von Betten, Rollstuhls umsetzen und sowas. Also auf dem Duschrollstuhl, das Duschen ist auch schön, ne? Das auch umsetzen, also das ist halt tagtäglich quasi. So, ab rüber.
Ich hatte so einen Fernseher, den konnte man so über sich hin und her ziehen immer. Und der war wie so ein Tablet aufgebaut. Also man konnte da auch so ein bisschen Radio hören und auch so die als Google halt nehmen, also als Internet zu nehmen. Und da habe ich halt angefangen, das erste Mal so zu googeln und habe dann ganz schnell einen gesehen, der fährt im Rollstuhl Halfpipes. Der ist quasi der Tony Hawk des Rollstuhlfahrens. Und da habe ich, ab dem Moment dachte ich, geil, es geht ja weiter, nur halt anders. Und ich habe halt jetzt wieder die Chance nach dem Unfall halt für mich neu zu ordnen, strukturieren und einfach mich auf das Wichtigste im Leben zu besinnen, also auf Freunde und auf meine Familie. Und ich hatte nicht so oft die Chance, nochmal neu anzufangen und sich neu zu orientieren und neu zu strukturieren. Und das probiere ich halt einfach so positiv zu sehen und einfach dann auch als Chance zu sehen. Jetzt ist Wahnsinn, jetzt passiert jetzt so viel Neues und ich bin eigentlich so dankbar über die ganzen Möglichkeiten, die ich jetzt einfach habe. Und ja, oft geht man durch eine Tür durch und weiß es halt erst später, dass es sich geöffnet hat. Und ja, ich probiere halt ganz viel Storytelling zu machen. Ich bin jetzt mittlerweile gebucht für Vorträge und die Leute zu motivieren, auch meine Reise mitzunehmen. Und ja, ich kann die auch für den Erfurter Stadtrat. Ich gehe in die Politik. Gut, ich war vorher auch schon ein bisschen. Also ich bin in zwei Kommissionen des Radsport-Weltverbandes. Das heißt, und ich bin persönliches Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbunds. Also ich bin sportpolitisch nicht neu. Aber natürlich auf so einer Ebene ist was anderes. Ne? Und die CDU hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich dachte, okay, ich kann als Parteilose für die CDU kandidieren. Und dachte, das ist jetzt einfach mal die Chance, auch der Stadt was zurückzugeben. Ich sehe jetzt die Welt einfach auch anders. Ich bin eine Sportlerin, Ex-Sportlerin, die zeitgleich Polizistin ist und im Rollstuhl sitzt. Also ich hoffe einfach, dass ich halt der Stadt ein bisschen meine Handschrift geben kann, diesen drei großen Sichtweisen, die ich da habe. Ob das dann weitergeht, ob ich mal für den Landtag oder für den Bundestag kandidiere, das ist so weit hergeholt. Also ich möchte erst mal gucken, dass ich jetzt ja 5 Jahre gute Kommunalarbeit mache und mich in dieses politische Feld erstmal einarbeite. Also Politik ist ja eine ganz, ganz, ganz andere Welt.
Erst hieß es, ob eine Dusche okay wäre mit einer Stufe von 7 cm. Da habe ich gedacht, wie soll denn das gehen? Also 7 cm, das ist halt schon eine ordentliche Bordsteinkante.
Ja.
Ne?
Ja.
Im Duschrollstuhl, keine Chance.
Das ist eine Diskriminierung.
Ja,
Christina, also hab da den Mut. Hab da den Mut. Setz dich durch. Das ist für die auch eine Erfahrung und eine Lehre. Das wird denen gar nie wieder passieren.
Wenn ich aber so helfen kann, einfach jetzt hat Erfurt für mich, ja, irgendwie auch ein bisschen Eigenzweck auch, ne, für mich halt barrierefreier zu machen, halt auch sicherer zu machen oder ja, schicker zu machen, dann ist natürlich super. Weil Barrierefreiheit ist oft nicht teurer. Man muss es vorher nur gut planen. Und vielen Leuten, mir ging es ja früher auch so, vieles fällt ja nicht auf, wenn man niemanden im Umfeld hat oder niemanden kennt oder selbst in der Lage ist wie ich, der sieht es ja immer auch gar nicht. Ich meine, wir haben ja zum Beispiel in Erfurt ein wunderschönes Bürgeramt, total schick, neu gemacht. überall barrierefrei, genug Rollstuhltoiletten auch, also genug Behindertentoiletten, überall Fahrstühle auf jede halbe Etage auch. Nur dann hast du so einen Geldautomat, der einfach so hoch ist, dass nur stehende Menschen eine Karte reinstecken können. Und woher sollen die das wissen? Man kann es als Fußgänger nicht wissen, aber ich kann es wissen, weil es mein täglich Brot ist. Und wenn ich da bei der Planung halt immer mehr helfen kann, dann ist es doch ja was Gutes, davon können alle profitieren.
They're on their way now for the gold medal in the women's sprint. Christina Vogel from Germany, Rebecca James from Great Britain is chasing her down. Will it be another medal for Great Britain or will it be a first in these championships for Germany? Here comes Rebecca James, Christina Vogel digging deep. James is going to get it. No, I think it may have been Vogel who got that. It was so close.
Wenn ihr an Bahnradsport denkt, dann kommt das Grinsen sofort immer noch. Ne? Also die Faszination des Bahnradsports. Also ich vergleiche immer, dass wenn man durch die Kurve fährt, das ist wie Achterbahn fahren. Wenn man so eine richtig geile Achterbahn fährt und diesen Kurvendruck, aber diese G-Kräfte spürt, ne? Genauso ist es für eine Radrennbahn auch. Wenn man durch diese Kurve schmettert und immer so schnell ist unterwegs ist und dann auch denkt, es hat mir irgendeine Zeit, das ist scheißegal, ich fahre das, ich mach das. Und dann natürlich dieses Taktieren, was ist so, das gibt es in keiner anderen Sportart. Dieses Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Katze-Maus spielen. Wenn man versucht halt die Beine und den Kopf in Einklang zu bringen und einfach diese ganzen Taktiken halt immer fährt und ja halt, man versucht ihn zu veralbern, der glaubt halt, dass der ein Vorteil ist, aber ist er eigentlich gar nicht, weil er genau das macht, was ich halt möchte. Ja, das kribbelt halt nach wie vor noch, wenn ich jetzt gucke.
Olympic Champion Christina Vogel, despite her saddle coming off in the sprint, has won the gold medal.
Kurz vor Unfall war natürlich der Sport der Fokus überhaupt. Ich war auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2020. Ich wollte die kommende Bahnrad-Weltmeisterschaft. Ich wollte meinen 12. WM-Titel feiern, mindestens, eigentlich noch gerne mehr. Ich hatte auch Ziele, große Ziele und ich habe da alles gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass mein Körper und ich seit langem wieder mal so richtig im Reinen sind. Ich war voll in mir in der Mitte eigentlich. Es hat Spaß gemacht auch im Training und im Sport überhaupt, was gerade so mit mir abgeht. Also ich war in einer sehr, sehr, sehr guten Verfassung. Sehr, sehr körperlich, sehr gut und auch geistlich halt einfach brutal da. So rein mit mir war ich schon lange nicht mehr wie in den letzten Tagen, Wochen, Monaten vor dem Unfall. Wenngleich es natürlich im Sport immer schwerer wird. Zu viel Gewinn, denkt man so, ja, die macht das ganz leicht, aber ist nicht so. Also ich bin da keine Maschine und jeder Tag und jeder Sieg, der war hart, hart, sehr hart erarbeitet. Und ich war die WM in Apeldoorn im Frühjahr 2018, da war ich fast Nervenwrack, weil ich so eine krasse Last auf mir hatte und da schon überlegt habe, boah, ey, kann ich das wirklich noch so lange machen oder nicht? Aber für mich war mein Leben voll dem Sport untergeordnet. Da gab es nichts anderes irgendwie. Ich wollte das unbedingt machen und ich habe da alles danach untergeordnet. Am 7. Brustwirbel, das heißt unter der Brust eigentlich, also wo die Brust aufhört, ab da geht meine Lähmung los. Dementsprechend gibt es halt eine Seite, wo ich da mehr Funktion habe und die andere Seite geht es besser. Und meine rechte ist halt schlechter, was das angeht quasi. Also deswegen, es ist ja wie, das Rückenmark ist ja wie ein Stromkabel, sag ich mal. Es ist ja nicht abgeschnitten worden gerade, es ist ja gerissen. Dementsprechend reißen ja Fasern da ein bisschen tiefer und da ein bisschen höher und dementsprechend ist es halt... Wenn ich mein Schicksal entscheiden könnte, dann würde ich es ganz genauso machen, wie ich es gemacht habe. Ganz genauso. Auch wenn das halt heißt, ich bin wieder im Rollstuhl. Also der Leistungssport waren 18 geile Jahre und ich würde es immer wieder so machen, weil es eine geile Zeit war. Es war unheimlich Persönlichkeit entwickeln und ich habe natürlich aber es extrem lange gemacht und man hat natürlich viel verzichten müssen auch. Aber es war der Sache dienlich und ich wollte es ja quasi auch. Ich wurde nie gezwungen, das nicht zu machen und ich hätte natürlich auch ab und zu auf ein Konzert gehen können, aber ich wollte das aber nicht, weil ich wollte, dass für was ich brenne, einfach zu 100% funktioniert. Also ich war selber für mich gedreht. Ich habe mich selber viel zu sehr getrieben, als ich hätte vielleicht machen müssen. Und man vergisst dann oft auch, wie geil das eigentlich ist, was man macht, weil man sich so in einem Karussell findet hat irgendwie auch. Also man hätte auch sagen können, 2009, ich hätte schon im Rollstuhl landen können. Und dann hat irgendjemand gesagt, nö, noch nicht. Die müssen Sport noch was machen. Und darum, da hat es mich halt ein paar Jahre später erwischt.
Mono.
Mono ist ein Podcast von Deezer in Kooperation mit Stern. Autoren Jan Karon und Tassilo Hummel. Mastering Erhan Kubak. Redaktion Isa von Heil. Sprecherin Lana Grosse.